Ja, zwei Terstegen-Lieder heute. Dabei soll am nächsten Sonntag doch das Thema Terstegen erst sein. Ein Mühlheimer, 250 Jahre, sein Todestag. Nächsten Sonntag wird Festgottesdienst in der Petrikirche sein. Es wird einiges mit Terstegen zusammenhängen. Jemand, der hier in Mühlheim die Gegenwart Gottes in besonderer Weise gesucht und gefunden hat. Und dann kamen sie, ganz viele, und es war Aufbruch und Erweckung. Viele Menschen haben die Gegenwart Gottes gesucht, weil Gerhard Terstegen sie in seinem Leben in der Nähe Gottes gefunden hat, dass Gott geredet hat. Gott ist gegenwärtig, die ihm die Cherubimen dienen und ich möchte sein wie die Engel. All diese Dinge kommen hier in den Liedern vor. Heute geht es auch um Nachfolge. Der Gerhard Terstegen hat alles das, was man so üblicherweise damals am Niederrhein, wenn man nicht Bauer geworden ist, ist man vielleicht Kaufmann geworden. Die Schiffe, die hin und her gefahren sind zu den Holländern und wieder zurück, man hat Kaufmann gelernt. Er hat Kaufmann gelernt und ist mit diesem Beruf überhaupt nicht klargekommen. Er hat einen kleinen Krämerladen aufgebaut und hat aber lieber in der Bibel gelesen und hat nächtelang durchgebetet und sein Lehrherr hatte schon große Schwierigkeiten, mit diesem Beter zurechtzukommen. Der muss da was Handwerkliches tun, muss da was Richtiges machen. Er hat es dann aufgegeben, weil er die Gegenwart Gottes gesucht hat, weil es ihm wichtig war, in der Gegenwart Gottes zu sein und hat alles dran gegeben. Einmal pro Tag hat er eine Suppe mit Wasser und Mehl zu sich genommen. Das war genug. Ein Mann, der sich ganz konzentriert hat auf Jesus, auf die Nachfolge Jesu. Ich bin schon dabei, so ein wenig das vorzubereiten. Ich hoffe nicht, dass ich zu viel diese Predigt von Terstegen mit hineinmixe, aber wenn jemand sich ganz auf die Nähe Jesu, auf die Nachfolge Jesu, darauf konzentriert, Christ zu sein mit ganzem Herzen, wie lebt man das? Was macht man da so, wenn man Christ ist? Ein Predigttext, der das auch so ein wenig zur Frage macht oder zur Frage hat. Mir jedenfalls sind da eine ganze Reihe von Fragen gekommen. Ich weiß nicht, wie es euch gleich geht, wenn ich das lese. Lukas 9, ab Vers 57. Wer seine Bibel dabei hat, schlage das gerne auf. Als sie weiterzogen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Doch Jesus entgegnete ihm, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann, kein Ruhekissen. Zu einem anderen sagte er, komm, folge mir nach. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete ihm Jesus. Deine Aufgabe ist es doch, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Ich habe da eine andere Übersetzung noch mit eingefügt. Sollen sich doch die um ihn kümmern, die nicht auf Gott hören und nichts vom ewigen Leben wissen wollen. Du aber sollst verkünden, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet. Wieder ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber, erlaube mir doch erst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer seine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Noch eine etwas andere Übersetzung. Wer anfängt zu arbeiten und das Ziel aus den Augen verliert, kann Gottes Auftrag nicht ausführen. Der schwimmt sozusagen immer wieder quer über den See und kommt aber nie dort an, wo er eigentlich hin wollte, wenn er das Ziel aus den Augen verliert. Das mit der Nachfolge, das ist schon so eine Sache. Wie macht man das? Der eine will nachfolgen, dem offenbart Jesus, dass er keinen Ort hat, wo er sein Haupt hinlegen kann, kein Ruhekissen, kein Zuhause, kein, da kommst du endlich an und bist du geborgen. Nun ja, sie waren ja gerade auf dem Weg nach Jerusalem und einem Dorf der Samaritaner wurden sie nicht aufgenommen, weil sie eben nach Jerusalem gingen. Und da gab es so eine Hakelei zwischen Samaritern oder Samaritanern und den Juden. Also hat man ihn nicht aufgenommen, weil er nach Jerusalem war. Die Jünger waren bereit, sollen wir Feuer vom Himmel auf dieses Dorf? Und Jesus sagt, hört auf damit und ging weiter. Nachfolge. Nachfolge ist offensichtlich mehr als Feuer vom Himmel auf andere herunterrufen zu können. Wenn man so richtig die Vollmacht Gottes hat, dann Feuer vom Himmel, die sind ja irgendwie ungläubig oder was. Auf alle Ungläubigen. Und ein anderer will nachfolgen. Den beruft Jesus in die Nachfolge, der muss aber vorher noch seinen Vater begraben. Und der Dritte, er will zuvor noch sich von seiner Familie verabschieden. Nachfolge ist schwierig. Man darf niemanden mit Feuer vom Himmel bewerfen. Man bekommt keinen gemütlichen Schlafplatz, darf sich nicht von seiner Familie verabschieden, darf auf keine Beerdigung mehr gehen. Wahrscheinlich, womöglich darf man überhaupt auf gar keine Feier mehr gehen, gar keine Freude mehr erleben. So ist das, wenn man Jesus nachfolgt. Aber ist das tatsächlich richtig? Ist das das, was Jesus von uns erwartet? Versteht man das, was Jesus hier sagt, richtig, wenn man es so versteht? Keine Feier mehr, keine Freude, ist das wirklich so? Keine Beerdigung, sich nicht verabschieden, keinen ruhigen Schlafplatz mehr, immer nur Hektik. Dabei war Jesus ja selber auf der Beerdigung von seinem Freund Lazarus. Nun gut, er ist ein bisschen zu spät gekommen, aber immerhin, er war ja da. Und das erste Wunder, was er gemacht hat, war ja auf der Hochzeit, Hochzeit zu Kana, und hat Wasser zu Wein gemacht und nicht umgekehrt. 6 große Amphoren, mannshoch, mit mehreren Eimern hat man sie voll machen müssen und dann war das plötzlich Wein und der Schankwirt sagt, jetzt kommst du, wo die ganzen Hochzeitsleute schon halb betrunken sind, da kommst du mit dem besten Wein, was bist du eigentlich für einer? Außerdem wird Jesus doch als Fresser und Säufer beschimpft, der mit den Sündern zusammen isst. Das war sicherlich nicht nur eine Suppe mit Mehl und sonst nichts drin. Wie ist das mit der Nachfolge? Was muss man da so tun, wenn man Jesus nachfolgt? Die Aussagen Jesu sind manchmal sehr scharf. Wer Vater oder Mutter nicht hasst, um meinetwillen ist meiner nicht wert. Man kann solche und ähnliche Worte sehr schnell falsch verstehen. Muss ich jetzt Vater und Mutter hassen? Darf ich nie wieder auf eine Beerdigung gehen? Darf ich keine Hochzeit mehr besuchen? Oder was meint er da? Jesu Aussagen sind radikal, aber er will ja damit etwas verdeutlichen. Er möchte damit etwas sehr scharf und präzise sagen, sodass man sich daran stößt. Wie ist das mit der Nachfolge? Was tut man da so? Also muss man sich in der Bibel mit solchen Dingen immer so auch beschäftigen, dass man die Texte vorher und danach liest. Danach ist die Lukas 10, das Kapitel, die Aussendung der 72 Jünger. Kapitel 9 selber fängt mit der Aussendung der 12 Jünger an. Also das heißt, die ganze Geschichte, das ganze Kapitel ist eingerahmt von diesen beiden Berufungen der Jüngerschar. Einmal 12 am Anfang, dann die 72. Das ist ein großer Bogen, Nachfolge. Und in beiden Texten werden die Jünger bevollmächtigt. Kapitel 9 am Anfang heißt es, gab ihnen Kraft und Macht über alle Dämonen und alle Krankheiten zu heilen. Und da kommt man schon mal auf die Idee, wenn Ungläubige einem begegnen, Herr, Feuer vom Himmel für die da. Wie ist das, wenn man Nachfolger Jesu ist und dann Vollmacht in Händen hat? Kapitel 10 ist das ja auch. Da kommen die 72 zurück und jubeln und sagen, das hat geklappt, du hast alles gesagt, wir haben alles gemacht, wunderbar, uns ist alles untertan. Feuer vom Himmel? Im Namen des Herrn vernichte alle, die nicht so richtig glauben. Was für eine Gefahr. Wen würde man da so alles vernichten wollen? Kommen schon eine Menge zusammen. Diesen und jenen und hier und da. Und der macht das nicht richtig und der macht das nicht richtig. Und was macht man mit der Vollmacht Jesu? über böse Samariter, die einem nicht ein weiches Kopfkissen anbieten. Die Nachfolger Jesu, Kapitel 9, ganz am Anfang, werden ausgesandt, Jesus vorausgesandt in die einzelnen Dörfer. Nur in einem werden sie nicht aufgenommen. Sie sollen von der frohen Botschaft weitersagen. Sie sollen Jesu Botschafter sein, sie sollen ihn repräsentieren, sie sollen seine Art und sein Wort und seine frohe Botschaft und die Vergebung und die Gnade Gottes. Und dann gibt es einige, die sagen, hau bloß ab, was soll ich damit? Und dann kommst du und schmeißt Feuer vom Himmel. Die haben dich vielleicht beleidigt, aber eigentlich haben sie ja nicht nur dich beleidigt, sondern doch Jesus auch beleidigt. Sie wollen von ihm und seiner Botschaft nichts wissen. Nimm doch Abstand davon, dass du beleidigt wirst. Es ist doch viel schlimmer, dass sie Jesus nicht haben wollen. Anweisungen, die Jesus mit auf den Weg gibt. Man soll das Herz der Menschen erreichen und selber ist man mit eigenem Herzen gar nicht dabei. Man ist beleidigt, man ist ärgerlich, man schlägt zurück. Feuer vom Himmel. Das passt nicht. Das macht Jesus hier deutlich. Das passt nicht. Beauftragung der Jüngerschaft. Was ist an einer Beerdigung so schlimm? Warum darf man sich von seiner Familie nicht verabschieden? Gerade im Orient, Familie, etwas ganz, ganz Wichtiges. Zu sagen, dass man seinen Vater nicht beerdigen kann als Sohn, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sagt man einem jungen Mann, dem Sohn. Von ihm wird nicht nur erwartet, dass er zugegen ist bei der Beerdigung, sondern er ist derjenige, der die Verantwortung hat, der es organisieren muss, der es planen muss. Der ist der Sohn des Vaters. Das ist also nicht nur irgendjemand, sondern das ist der Verantwortliche. Seine Schande für die ganze Familie, wenn das da nicht richtig, nicht ordnungsgemäß abläuft, wenn der Sohn seinen Platz nicht einnimmt, denn er ist der Nächste nach seinem Vater. Wenn der sagt, ich gehe mal auf Wiedersehen, das geht nicht. Der Sohn ist verpflichtet, er ist gebunden. Und an der Stelle setzt das ein, was Jesus sagen möchte. Er ist gebunden. Woran bist du gebunden, dass du Jesus nicht nachfolgst? Oder dass du das so machst wie bei Radio Erevan. Im Prinzip ja, aber. Ich möchte dir zwar gerne nachfolgen. Im Prinzip würde das ja richtig sein. Aber. Dann muss ich noch das machen. Und da, also die 147 E-Mails, die man noch schnell fängt schon mal an zu essen und dann höre ich noch und mache ich noch und tue ich noch. Und am Ende kommt man vielleicht, wenn das Essen fertig ist oder zu Ende ist. Was musst du noch zuerst machen? Da ist der Sohn gebunden. Nachfolge und man ist an etwas gebunden? Das passt nicht. Nachfolge und dein Herz ist noch verletzlich oder ist noch beleidigt, das passt auch nicht. Und du wünschst dir Feuer vom Himmel für andere? Deswegen ist zwischen diesen beiden Berufungen der Jünger diese ganzen Fragen nach der Priorität gestellt und nach der Herzenshaltung. Was ist zuerst dran in deinem Leben? Was ist zuerst dran? In Kapitel 9 streiten sich die Jünger, wer ist denn wohl der Größte von uns, du oder ich? Oder wir oder wer? Das ist genauso eine Frage, wer ist der Größte von uns allen? Auch eine Frage, die steht zwischen der Berufung am Anfang und der Berufung am Ende, und es geht ja Kapitel 10 noch weiter. Wenn du diese Frage, wer ist der Größte in deinem Herzen hast, bist du nicht geschickt fürs Reich Gottes. Es geht nicht darum, dass du groß bist oder groß wirst oder groß rauskommt oder deine Gemeinde groß wird. Schön, wenn es groß wird, aber es ist doch nicht das Ziel, die Zahlen und dass wir groß werden. Sondern wir wollen Christus verherrlichen. Wir sind seine Botschafter, wir leben ihn. Und sein Wesen und seine Botschaft sollen wir an die Leute bringen und zu ihnen bringen. Und dann ist der Sohn noch gebunden. Gebunden an Familie, an Tradition, an Sachzwänge, an die Ehre, an Erwartungen. Woran bist du gebunden? Woran bin ich gebunden? Wenn ich mit dir gehe, Herr, was bekomme ich dann? Die 12 Jünger haben ja diese Frage auch gestellt. Was bekommen wir eigentlich von dir? Da muss doch was für uns rausspringen. Wenn man diesen Predigtext sich anschaut, müsste man sagen, ja, es springt etwas für dich raus, kein Kopfkissen. Kein Kopfkissen, kein Bett. Kein ruhiges Bett. Manchmal nichts als Ärger, dumme Bemerkungen. Was bekomme ich, wenn ich Ältester werde hier in dieser Gemeinde, wenn ich mich aufstellen lasse für die Gemeinderatswahlen? Was bekomme ich dann? Kein ruhiges Kopfkissen, das kann ich versprechen. Ja, manchmal schlaflose Nächte. Du weißt manchmal gar nicht, wie du beten sollst für Menschen, die gerade dabei sind, den größten Fehler ihres Lebens zu machen, und du kriegst es als Ältester mit. Dann hast du kein ruhiges Schlafkissen mehr, keine Bequemlichkeit. Dann wälzt du dich hin und her und sagst, das kann doch nicht möglich sein, dass sowas passiert. Der kennt doch die Bibel, der weiß doch, was Sache ist. Und dann geht er diesen Weg. Was bekomme ich dafür? Ein ruhiges Schlafkissen? Sicherlich nicht. Ein paar dumme Bemerkungen von irgendwem über Gemeindeleitung. Eine abfällige Bemerkung, da hast du ja nie Zeit für. Du siehst so müde aus. Während du schläfst, betet vielleicht der ein oder andere. Was bekomme ich, wenn ich mich aufstellen lasse für den Gemeinderat? Kein ruhiges Kopfkissen. Ein paar dumme Bemerkungen. Manchmal Fragen, du kriegst manches mit und möchtest es eigentlich gar keinem sagen. Was wird mir dafür, Herr? Geborgenheit? Wenn es ernst wird, müssen die Prioritäten stimmen und die Herzenshaltung okay sein. Es nützt nichts, wenn wir als Gemeindeleitung dann darum bitten, o Herr, schenk Feuer vom Himmel, um all diese Ungläubigen da zu vernichten. Wenn es ernst wird, müssen die Prioritäten stimmen. Wir sind Jesu Botschafter. Wir repräsentieren ihn und sein Wesen und nicht uns und unsere beleidigten Leberwürste, die wir hier oder da mit uns schleppen. Und wenn derjenige dieses sagt oder derjenige das erwartet und du schaffst das alles gar nicht, weil das gar nicht geht. Nachfolge Jesu, das ist schon eine Sache. Das ist schon eine Sache. Was wird mir dafür, Herr? Dann muss die Herzenshaltung eindeutig sein, die Prioritäten richtig verteilt sein, Jesu Nachfolger sein. Es hat schon einmal Feuer vom Himmel gegeben bei Elia, als er mit den Baalspriestern zu tun hatte, als es darum ging, um die Frage der Anbetung. Welchen Gott, welche Götzen betet Israel an oder nicht? Bei dem Thema der Anbetung, was betest du an in deinem Leben, da versteht Gott keinen Spaß. Da kommt manchmal Feuer vom Himmel. Aber nicht von mir, von ihm selber. Da versteht Gott keinen Spaß. Da berichtet das Alte und das Neue Testament, dass er sehr, sehr eifersüchtig ist. Wenn es darum geht, was kommt zuerst in deinem Leben, was hat die Priorität? Es geht nicht darum, ob du auf Beerdigung gehen darfst oder Hochzeiten besuchen, all diese Fragen. Es ist die Frage, was kommt zuerst? Zuerst ist er mein Herr und sagt, wo es längst geht. Alles, was dem den ersten Platz raubt, ob es klein ist oder groß ist, ob es ein flacher Bildschirm ist oder ein lebendiges Wesen oder was auch immer, wenn es mein Beruf ist oder was auch immer, wenn es Vater und Mutter ist, wenn es Jesus im Wege steht, ist er nicht mehr der Erste, in meinem Leben? Ist er nicht mehr der Herr in meinem Leben, sondern im Prinzip möchte ich dir ja nachfolgen, aber erst muss ich noch. Und dann kommen solche scharfen Worte zustande. Wer nicht Vater und Mutter hasst, das trifft einem Orientalen tief ins Herz hinein, aber uns letztlich auch. Was haben wir wichtig? Was sind wir? Was ist für uns so wichtig? Wer mir nachfolgen will, Lukas 9, auch in Kapitel 9, der verleugne sich selbst. Der nehme sich selbst und seine eigenen Wünsche, seine eigenen Ziele, seine eigenen Ambitionen, das, was wir gerade gelesen, also gesungen haben, die Ambitionen an allererster Stelle. Herr, wenn ich noch Zeit habe für dich, dann würde ich vielleicht schon auch gerne mal dies oder jenes für dein Reich tun. Aber erst muss ich noch das und das und das. Und wenn ich dann noch Zeit habe, könnte es sein, dass ich vielleicht ein bisschen Zeit habe. Aber dann muss ich erst noch das und das. Kommt Jesus an allererster Stelle? Nachfolge heißt zunächst einmal, für ihn zu leben. Ja, und wer dann Jesus begleitet, da kann es schon mal sein, dass dann plötzlich 6 Amphoren vollgefüllt mit Wasser dastehen und plötzlich ist Wein drin. Und man trinkt mit. Oder man wird mit Jesus zusammen eingeladen zu einer Hochzeitsfeier und kann sich satt essen. Ja, natürlich, das ist ja nicht, steht ja in der Bibel im Neuen Testament da, ist Jesus so oft passiert, eingeladen zu werden. Es geht nicht darum, nie auf eine Feier oder auf eine Beerdigung oder bei einer Hochzeit oder was auch immer zu sein. Es geht um die Priorität. Welche Ängste halten dich zurück? Lebensängste vielleicht, ganz klar auf Jesu Seite zu stehen, dort zu finden zu sein, wo er der Herr ist. Terstegen, das werde ich nächsten Sonntag predigen, war ein Sonderling. Die Leute haben ihn verspottet. So fromm, kommt aus einer frommen Familie, aber so fromm wollte selbst seine eigene Familie nicht werden. Und die Pastorenschaft hier in Mühlheim auch nicht. Predigtverbot. Er hat aus dem Fenster gepredigt, das heißt, unter seinem Fenster standen mehr Leute, als in der Kirche waren. Er suchte die Stille und die Leute haben ihn das Haus eingerannt. Sind es Ängste, dass du plötzlich nicht mehr dich verwirklichen kannst? Dass plötzlich andere Dinge in dein Leben hineinkommen? Du kannst dich nicht mehr um deine eigenen Befindlichkeiten, dein eigenes Wehwehchen hier oder da kümmern, sondern du hast plötzlich den Blick, dass andere viel stärker verletzt sind als du. Da hat mich jemand verletzt. Möglicherweise steht jemand neben dir, der ist so stark verletzt, dass er überlegt, Selbstmord zu begehen. Kann Jesus dich aussenden, geht hin in alle Welt, zu so einem Menschen, dass du seine Not auf dein Herz nimmst oder siehst du nur deine Seele, weil die irgendjemand mit irgendwas beleidigt hat und du möchtest am liebsten Feuer vom Himmel oder all solche Sachen? Vergib den Menschen, die dir Angst machen, die dich verletzt haben. Löse dich davon im Gebet und lass dich senden. Mach Schluss damit. Menschenfurcht. Was sagen die anderen? Kann ich das meiner Clique erzählen? Kann ich das meinem Kollegenkreis erzählen, dass ich Christ geworden bin? Was hält dich ab, ganze Sache zu machen? Ganze Sache zu machen. Ist es vielleicht dieses Wort Jesu, wer mir nachfolgt, der hat auch kein Ruhekissen? Es geht nicht darum, dass wir als Christen kein Zuhause haben dürfen, kein Haus und Garten und was weiß ich was. Aber kommt das an allererster Stelle? Und der Weg ist ja so kurz vom Ruhekissen, vom Zuhause, von dem Frieden und der Ruhe hin über die Gemütlichkeit bis hin zur Bequemlichkeit. Das ist so ein kurzer Weg, dass es mir so bequem ist, dass ich gar nicht mehr aufbrechen kann. O Herr, segne all die Missionare, die sich aussenden lassen, aber mich nicht. Du mögst ihn voll machen und was nicht alles, so und dies und aber mich nicht. Wenn Jesus dich aussendet, ich will dir folgen, wohin du gehst, so steht es ja hier. Ein junger Mann sagt es. Und Jesus sagt, oh, aber ohne Kopfkissen, ohne Bequemlichkeit. Bin ich dann an allererster Stelle? Das fragt Jesus uns. Hält dich vielleicht das Gefühl der Minderwertigkeit ab, dass du sagst, ach Herr, ich kann ja doch nichts in dein Reich einbringen, ich bin unbegabt, ich habe keine Möglichkeiten, ich weiß gar nicht, wie man das so macht und in die Gemeindeleitung erst recht nicht oder mal eine Andacht vorbereiten geht auch nicht. Ist es da ein Minderwertigkeitskomplex? Wer hat dir diesen Minderwertigkeitskomplex eingeredet? Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Du bist für ihn unendlich viel wert. Ist es doch nicht das, was dein Vater oder Mutter dir permanent gesagt hat, du siehst nicht hübsch aus und du kannst gar nichts, gib her, Jung. Wer hat dir das gesagt, dass du minderwertig bist? Jesus hat sein Leben für dich gegeben, weil du ihm so wichtig bist. Definiere doch den Wert deiner Person von dem, was Jesus für dich gegeben hat und nicht von dem, was dein Vater oder deine Mutter dir immer gesagt hat. Löse dich davon im Gebet, sprich das aus und dann lass dich senden. Vielleicht sind es Verpflichtungen, vielleicht sind es Sachzwänge, vielleicht sind es Konventionen, vielleicht sind es Traditionen, vielleicht hat in deiner Familie sowas noch nie jemand gemacht. Weil man das einfach irgendwie nicht macht, als Deutscher oder was auch immer man da so macht. So fromm muss doch keiner werden. Für meinen Vater war das eine Anfechtung, nicht? Er sagt, ja, schlimmer als wir damals bei der HJ. Wie oft hat er das gesagt? Und das war schon schlimm. Aber ihr, musst du denn jeden Sonntag zur Kirche rennen? Nicht? Bist du so krank geworden, Junge? Wenn aus der eigenen Familie die Frömmigkeit keine Tradition hat, und du dich plötzlich ganz und gar an der Seite Gottes festmachst, müsst ihr dann immer dahin rennen? Löse dich da von dem Gebet. Und wenn Beziehungen zu Vater, Mutter oder wem auch immer so wichtig wird, dann kommt dieses Wort Jesu in Betracht. Wer nicht Vater oder Mutter hasst um meinetwillen, der ist meiner nicht wert. Ich gebe mein Leben für dich. Und du gibst mir 10 Euro dafür und gehst deiner Wege, so wie Almosen? Gut, 10,50 vielleicht. Es geht um dein ganzes Leben und nicht um 10 Euro oder 10,50 oder irgend sowas. Muss man denn für die Kirche was spenden? Nicht, aber sich bei warmem Tisch hier hinsetzen, nicht? Was passt da zusammen oder was passt da nicht zusammen? Urlaubs- und Freizeitplanung. Geht hin in alle Welt, aber nicht, um da Urlaub zu machen. Nicht? So war das nicht gedacht. Natürlich darf man sich als Christ in ein Flugzeug setzen. Warum denn nicht? Aber geht hin in alle Welt war durchaus anders gedacht. Kommt das bei mir an? Ist das wirklich etwas, wo Jesus mich aussenden darf? Oder ist in deinem Herzen, ja, eigentlich ist das richtig, aber naja, aber so kann man es doch auch nicht sagen. Nicht? So ernsthaft muss man es doch auch nicht machen. Wehe uns, wenn der Acker der weiten Welt zum geistlichen Kleingartenverein degradiert wird. Und wo ich dann in meiner eigenen Kuschelecke den Kohl anbaue für mich selber, anstatt Furchen zu ziehen, weltweite Furchen zu ziehen, buddel ich vielleicht 3-4 Löcher, um da meine kleinen Kartoffeln reinzusetzen. Es ist wieder Frühling. Ich habe diese Woche eine Kartoffel gepflanzt. Was ist deine Perspektive, wenn Gott dich beruft, Furchen zu ziehen, möglicherweise weltweit? Oder gräbst du in deinem Kleingartenverein kleine Löcherchen? weil du dir einen anderen Horizont gar nicht vorstellen kannst. Rumänien, Afrika, Südamerika, Paraguay. Ist das in deinem Horizont, dass Gott dich berufen kann, gehet hin in alle Welt? Was wird uns, Herr? Als Petrus diese Frage beantworten soll, wer Jesus ist, wollt ihr nicht auch gehen oder so, solche ganzen Fragen, hat er gesagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das, was Jesus für uns hat, ist ewiges Leben. Es sind Worte ewigen Lebens, Sinnleben. Leben mit einem geistlichen Sinn, wo ich weiß, dass das, was ich tue, hat Ewigkeitswert. Ist all das, was du tust, mit Ewigkeitswert behaftet? Klar muss man kleine Kartoffeln, wie gesagt, ich habe letzte Woche auch eine Kartoffel, aber nur, weil sie bei uns im Müll war. Ich habe gedacht, die wächst doch noch. Aber wenn das deine Perspektive ist für dein Leben, ist das die Perspektive, wofür lebst du? Wofür lebst du? Lass mich vorher noch, ich würde dir ja gerne nachfolgen, Herr, aber an erster Stelle kommt doch was anderes. Das ist der Hintergrund, warum Jesus so harsch, so deutlich reagiert. Dieses Vorher kommt aber noch was anderes, Herr, macht deutlich, dass eigentlich Jesus nicht der Herr ist in meinem Leben, wenn vorher noch was anderes kommt. Und das kannst du nur, das kann ich nur für mich selber erklären, woran das liegt. Ich denke mir, dass wir in kleinen Gruppen beten und dass hier vorne einige sind oder vielleicht dann kommen, für diejenigen, die hier nach vorne hinkommen und ein Gebet sprechen möchten, Herr, ich gebe dir mein Leben ganz neu. Oder konkret, Herr, ich löse mich von diesem und dem und will, dass du der Herr bist in meinem Leben. Dann kannst du hier nach vorne kommen und wir wollen für dich beten. Und die Gemeinde betet, solange wie das halt dauert. Damit diese Entscheidung möglich ist. Damit Jesus seinen Segen neu auf dein Leben legen kann, dass er dich neu segnet, dass er neu mit dir vorangeht. Möglicherweise weltweit. Geht hin in alle Welt. Lasst uns miteinander beten. Es wäre schön, wenn wir aufstehen, in Fünfer oder wie viel auch immer Gruppen zusammenstehen und dass diejenigen, die gesegnet werden möchten, die vor Gott aussagen, ich will neu mein Leben in die Hand Gottes hineinlegen. Die können nach vorne kommen, für die wollen wir hier vorne beten. Ich beschließe das Gebet dann mit Gebet von hier vom Mikrofon. Wer betet?